Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Auch herzlich willkommen meinen Gesprächsrundenteilnehmern hier vor Ort. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, dass wir uns gemeinsam über die Psalmen unterhalten dürfen. Ich stelle kurz vor, wer hier mit mir in der Runde sitzt. Zu meiner Linken habe ich den Samuel, den Raphael, zu meiner Rechten den Helmut und die Rebecca und ich bin René. Nach guter Tradition wollen wir zunächst beten und dann steigen wir ein in den biblischen Text. Unser großer Gott, danke Herr, dass wir uns wieder mit deinem Wort befassen dürfen. Danke, dass du in deinen Psalmen so vieles niedergelegt hast, aus dem wir heute lernen dürfen. So viele persönliche Erfahrungen der Schreiber. So vieles, was auch emotional anrührt, aber auch dogmatisches, aus dem wir lernen können über dich und den Heilsplan. Bitte hilf uns bei den Psalmen, denen wir uns heute bewegen werden, die Texte so zu verstehen, wie du sie gemeint hast. Leite du unsere Gedanken, führe du uns durch deinen Heiligen Geist. Danke dafür. Amen.
Amen.
Die Lektion ist diese Woche überschrieben mit Weisheit für eine rechtschaffene Lebensweise. Jetzt ist es ja so, dass wir manchmal im theologischen, religiösen Sprachgebrauch Begriffe wie selbstverständlich verwenden, aber die sind gar nicht allen klar. Also wenn ich Religionsunterricht am Gymnasium erteile, dann habe ich immer wieder Kids vor mir sitzen. Kids, die sind ja auch schon so 15, 16. Und wir lesen einen Bibeltext miteinander und ich gehe davon aus, das ist eh klar. Und dann kommt raus, da ist ein Begriff, den kann keiner verstehen. Manchmal habe ich wirklich 25 Schüler und keiner kann ihn erklären. Deshalb zunächst mal die Frage, was heißt denn eigentlich rechtschaffen? Denn in einem normalen Tageszeitung heute, einem normalen Roman heute, würde man das Wort vermutlich nicht finden. Was heißt das denn? Rechtschaffen.
Ich würde es mit tadellos in Verbindung setzen. Also ein Leben ohne Tadel, also ohne irgendwie was Fehlerhaftes. Mhm.
Tadellosigkeit.
Also ich übernehme keine Garantie für Richtigkeit, aber wenn man das vielleicht etymologisch betrachten würde, Recht schaffen, ist das vielleicht auch eine gewisse Bedeutung, das Rechte zu schaffen, das Recht, das Richtige zu tun.
Ja. Jemand, der für Gerechtigkeit sorgt, der sicherlich auch gerecht ist. Ich glaube, damit können wir schon gut was anfangen, oder? Da haben wir jemanden, der sich durch einen hohen moralischen Standard, Tadellosigkeit auszeichnet, der für Gerechtigkeit sorgt, Recht schafft. Jemand, der, sagen wir es mal nur ganz grob, der einfach ein gutes, moralisch auch gutes Leben führt. Wir werden uns dem jetzt eh noch weiter nähern, wenn wir durch die Texte gehen. Beginnen wir mit dem größten aller Psalmen, Psalm 119. Wir werden ihn natürlich nicht miteinander lesen, 176 Verse sind dann doch zu viel. Wir nehmen uns die ersten 8 Verse vor und dann springen wir noch zu einem ziemlich weit hinten. Für die ersten 8 Verse, Helmut, darf ich dich bitten, die zu lesen?
Wohl denen, deren Weg untadelig ist, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. O, dass meine Wege dahin ziehen, deine Satzungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Rechtsbestimmungen deiner Gerechtigkeit lehre. Deine Satzungen will ich halten, verlass mich niemals.
Dankeschön. Dieser Psalm zeichnet sich ja dadurch aus, dass es ein Generalthema gibt oder auch eine Sache, nämlich das Gesetz, das in verschiedensten Begriffen in jedem Vers vorkommt. Es geht immer um Weisung, um Gesetz oder um Ordnungen Gottes, verschiedenste Arten, wie wir das bezeichnen können. In den ersten 8 haben wir jetzt schon mal einen soliden Einstieg dazu. Mich würde interessieren, welche Lebenseinstellung ihr dem entnehmt. Mal die ersten 8 Verse, stellvertretend auch für den Rest. Welche Lebenseinstellung wird hier deutlich?
Man merkt hier für den Psalmist, es ist wichtig, das Gesetz zu achten. Er möchte so weit wie möglich Gottes Gebote folgen und in Beziehung mit Gott leben. Und der denkt über das Gesetz nach und nach seiner Sehnsucht, das zu folgen.
Sehnsucht. Also es ist, würde ich sagen, noch mal mehr als nur eine Lebenseinstellung. Es ist ein Bedürfnis, ja, ein Herzensanliegen.
Ich glaube, da, also was eigentlich dem ausgeht, ist auch zu verstehen, dass man nicht alles weiß. Ich denke jetzt so Vers 2, wo es heißt, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten. Eine Mahnung anzunehmen bedeutet ja auch, dass man selbst weiß, man hat so seine Grenzen, man weiß noch nicht alles, man kann nicht alles. Ja? Das ist vielleicht auch eine Lebenseinstellung.
Ich glaube, dem Psalmisten geht es hier wirklich auch um die Gesetzestreue. Also ein Gesetz zu halten, das ist vermutlich einfacher, wie dem Gesetz treu zu sein. Jemandem treu zu sein, ist mehr als nur etwas zu halten. Und ich glaube, der Psalmist drückt das in den ersten 8 Versen wunderbar aus, wie schon erwähnt, wie sehnsüchtig er das eigentlich halten will und wie sehr es ihm am Herzen liegt, dem auch treu zu sein.
Man merkt auch in Vers 5 die Sehnsucht, beständig es zu tun. Also nicht einfach einmal so im Leben vielleicht zu Lebensende schauen, dass alles geordnet und richtig ist, sondern durch sein Leben hindurch Gott treu zu sein.
In diesem Psalm haben wir immer wieder Verheißungen verbunden mit der Treue den Geboten gegenüber. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen sammeln für einen Moment. Ihr dürft was aus diesen Versen nehmen, auch darüber hinausgehend. Was sind für euch die kostbarsten Verheißungen, wenn man das Gesetz hält, für die Treue dem Gesetz gegenüber?
Also mir fällt als erstes der Psalm 1 ein, wo sofort die Verheißung ist, wohl dem, der nicht wandelt, sondern der wird sein wie ein Baum an Wasserquellen. Und der einfach nicht verwelkt, dem es dann auch gut geht, wo Gott auch gleich die Vorausschau gibt, wie es dem gehen wird, der dem treu ist. Und ich finde das ein schönes Bild. Ich wäre auch gerne ein Baum an Wasserquellen. Also der einfach nie dürstet, dem es dann einfach gut geht, wenn er das befolgt.
Allgemeines Wohlergehen, ja.
Ich denke da auch, ich meine, das ist jetzt nicht in den Psalmen, aber in Jesaja 26, da geht es auch um diesen Frieden. Auf Englisch steht da der perfekte Frieden. Ja. Also Gott hält ihn in einen perfekten Frieden, wenn wir mit unserem Herzen bei ihm bleiben. Ja. Also das ist auch ein bisschen so dieses...
Nehmen wir doch dazu gerade mal noch einen Vers, den ich jetzt gleich mit euch lesen wollte, im gleichen Psalm. Also Psalm 119, Vers 165, da wird genau das angesprochen, was du sagst, Rebecca. Vers 165, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Was bedeutet das denn, wenn wir im Alten Testament im Hebräischen von Frieden lesen? Da steckt ja meistens ein Wort hinten dran, das ein bisschen mehr als nur Abwesenheit von Krieg zum Beispiel oder Abwesenheit von Streit bedeutet.
Es bedeutet auch Wohlergehen. Es bedeutet nicht nur Frieden, jetzt ist alles wieder gut oder schlecht, ist weg. Es bedeutet auch weiter darüber hinaus, es geht einem wohl, es geht einem gut.
Ich mag auch das deutsche Wort zufrieden. Ich glaube, das kommt auch von diesem Frieden raus, dass man, ja, wie du sagst, alles hat, was man braucht, ja, zufrieden sein kann.
Das Wort, das hier hinten dran steht, ist Shalom. Ein Begriff, den sicherlich jeder schon mal gehört hat und kennt, auch wenn er kein Hebräisch gelernt hat. Und er sagt eben viel, viel mehr aus als nur Friede. Es ist der Friede, der Wohlergehen, der Segen, der Glück, der Freude ausdrückt. Körperliches und geistig-mentales Wohlergehen. Ein Zustand, in dem einfach alles passt. Wenn ich an Shalom denke, dann denke ich eigentlich an das Paradies, wo einfach alles gut war, alles sehr gut. Und das unter anderem wird dem verheißen, der das Gesetz hält. Wenn man so möchte, der volle Segen Gottes. Bei diesem Psalm haben wir keinen Hinweis, wer ihn geschrieben hat. Wir haben sehr viele Verse, aber nirgends wird der Autor genannt. Aber traditionell wird das David zugewiesen. Er schreibt in anderen Psalmen recht ähnlich. Er schreibt auch sehr intensiv über das Gesetz. Vielleicht war es David, vielleicht jemand anderes. Mich würde interessieren, was glaubt ihr, wie der Autor auf diese Gedanken gekommen ist? Warum hat er sich so viel mit dem Gesetz auseinandergesetzt? Und wenn es David war, spekulieren wir mal, vielleicht fällt euch in seinem Leben auch das ein oder andere ein, wo ihr sagt, vielleicht hat das dazu geführt, dass er diese Verse niedergeschrieben hat.
Also wenn ich an David denke, dann muss ich an diese Geschichte denken, wo er Saul hätte töten können. Er hatte schon diese Verheißung, du wirst König werden. Und er wäre eigentlich der rechtmäßige König. Aber er sagt, ich will meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr krasser Moment. Weil er könnte es tun, aber er macht es nicht, weil er Achtung und Respekt davor hat, was Gott getan hat an Saul. Und weil er sich sagt, Gott muss das dann auch beenden. Also es liegt nicht in meiner Hand. Er hätte sich viel Leid dadurch ersparen können, indem er vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwo Zuflucht nehmen muss oder in irgendwelchen Höhlen übernachten muss. Aber er tut es nicht, weil er das Wort des Herrn höher schätzt.
Ich denke an den Frieden, von dem wir ja gerade gelesen haben. Und das ist etwas, also du hast auch von Zufriedenheit gesprochen. Ich glaube, viele Menschen erleben ein Leben ohne Krieg, aber trotzdem merken sie, da fehlt etwas an Friede. Und man bekommt diese Zufriedenheit, diesen Frieden erst im Herzen, wenn man wirklich mit Gott wandelt. Und da spielt das Gesetz eben eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, der Psalmist hier ist reif, merkt, dass das Gesetz hier essentiell auch für seinen Friede und sein Glück beiträgt. Und deswegen konzentriert er sich so darauf, damit er diesen Glück auch anderen Menschen weitergibt.
Ich denke auch, das Gesetz zeigt viel über den Gesetzesgeber. Und wer auch immer diesen Psalm oder über diese Gebote, Gesetze gesprochen hat, kennt auch den Gesetzesgeber. Sonst könnte er nicht so viele Facetten auch davon zeigen. Ja.
Da muss jemand sein, der wirklich weiß, von wem er spricht, nicht nur von was. Ja? Die Person, die dahinter steht. Glaubt ihr, dass man erstmal auf Abwägen gegangen sein muss, um das Gesetz richtig schätzen zu können? Könnte es sein, dass ihr vielleicht... Bei David sehen wir das jetzt nicht so in seinem Leben. Auch er hat gewisse Schwächen gehabt, aber es ist doch sehr wenig. Von klein auf sehen wir eine große Treue dem Gesetz gegenüber. Aber habt ihr den Eindruck, dass vielleicht so manches Mal, um Gebote wertschätzen zu können, die negative Folge der Übertretung wichtig ist? Dass man lernen muss, wohin es führt, wenn man das Gesetz nicht hält und sich daraus vielleicht eine Sehnsucht entwickelt, das Gesetz zu halten?
Sicherlich kann die Sehnsucht steigern, wenn man auch weiß, wie das Kontrastprogramm dann ausschaut. Aber ich denke, wenn wir unseren eigenen Leben betrachten, gerade in Bezug auf Gott, haben wir ja alle das Gesetz übertreten. Und wenn du konfrontiert bist mit der Perfektheit Gottes, du siehst, was du für ein Sünder bist vor ihm, dann kannst du nur dankbar sein für das Geschenk, das er uns ja allen anbietet. Und du dann auch merkst, also wie heilig er ist. Und dann ist aber auch dieser Wunsch, dass Gott, wenn er dir eh schon alles vergibt, dass du auch dein Bestes tust für ihn, dass er in dein Leben das so ändert, dass du ähnlicher wirst,
wie er ist. Dann mal wieder den Gedanken des Gesetzgebers, den man kennen muss, hinten dran. Wenn man das verstanden hat, braucht man nicht die Übertretung zu fürchten, sondern Gesetzgeber wird man lieben und sich deshalb daran halten wollen, ja?
Es darf, so wie du sagst, nicht sein. Weil das würde ja dazu führen, dass man dann sagt, einer, der dann richtig ordentlich daneben gehaut ist, ist danach umso dankbarer. Und Jesus selbst hat nie gesündigt und war Gott dennoch am nächsten. Also, es muss eigentlich aus einer Richtung herauskommen, dass man sagt, man freut sich immer über Gottes Gesetz, auch wenn du nicht daneben gehaut hast. Und das ist ja etwas, was wir im Alltag auch dahingehend wahrnehmen können. Also wenn ich am Morgen meine Bibel aufschlage, ist es eigentlich fast immer, dass ich einen Gewinn daraus nehme und dass ich sage, Gott, dein Gesetz ist wirklich gut. Und dann gibt es auch Beispiele dazu. Und wie gesagt, man sagt ja auch, es ist immer gut, wenn man aus den Fehlern anderen lernt, wie dass man die Fehler selber machen muss. Und da eignet sich das Wort Gottes einfach gut, aus den Fehlern anderer zu lernen, und das sollte uns eigentlich reichen.
Und so manche Konsequenz, glaube ich, kann man sich auch denken, die muss man nicht erlebt haben. Also, dass es viel Leid bedeutet, wenn ich jemanden töte, das brauche ich nicht erlebt haben. Das ist doch ganz klar. Oder wenn ich stehle, wenn ich lüge. Also ich glaube, vieles von dem Gesetz ist einfach selbstverständlich, wenn man einfach vernünftig gerade ausdenkt. Wenn ich mir Menschen in der Bibel anschaue, so ganz große, besondere Männer in der Bibel, wenn ich an Mose denke, an einen Josef denke, an einen Daniel oder auch an Paulus, alles so Führungsgestalten, dann zeichnen die sich von klein auf durch große Gewissenhaftigkeit aus. Vielleicht wie ein Paulus am Anfang fehlgeleitet, aber eines kann man ihnen allen nachsagen, sie waren von allem, was wir wissen und soweit wir zurückblicken können, das junge Alter, sind das Männer gewesen, die sehr gewissenhaft waren und die dankbar waren, wenn ihnen jemand so wie hier durch das Gesetz Wegweisung gegeben hat, und so konnte Gott sie auch gebrauchen. Wir haben ja eine Menge Psalmen in der zurückliegenden Woche in der Lektion gehabt. Deshalb gehen wir an der Stelle ein bisschen weiter. Also wir hören in Psalm 119 viel über das Gesetz und über den Wert, die positiven Folgen des Gesetzes. Gehen wir jetzt mal zu Psalm 90. Da kommt noch etwas anderes mit hinzu. Es ist jetzt der einzige Psalm, den wir von Mose überliefert haben in den 150 Psalmen hier. Und in dem verarbeitet er, ich glaube, das kann man so sagen, viel auch von seiner eigenen Lebenserfahrung. Lasst uns hier einige Verse lesen. Die Verse 3 bis 12. Samuel, würdest du lesen?
Du lässt zum Staub zurückkehren den Menschen und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf, am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend wird es abgemäht und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir weggestreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle Tage und denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. Die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre. Und wenn in Kraft 80 Jahre, und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deiner Furcht gemäß deinen Grimm? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen.
Ja, danke schön. Da sind eine Menge Gedanken drin. Was spricht euch am stärksten an?
Ich denke an meine eigene Geschichte, meine Bekehrungsgeschichte. Ich war ziemlich jung, war beim Jugendkongress und da ging es darum, also ob wir unser Leben Gott schon übergeben haben. Und ich habe wirklich einfach überlegt, so im Gedanken, wie es ausschauen würde, wenn ich jetzt vor meinem Grab stehen würde. Was zurückblickend auf mein Leben, was ich erreicht habe, was mir wichtig war. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Prioritäten völlig falsch standen. Und das war auch dann die Entscheidung, ich möchte wirklich mein Leben mit Gott gehen. Und deswegen gefällt mir natürlich der Vers 12 ganz besonders, dass wir unsere Tage zählen sollen, dass unser Herz weise wird. Denn ich glaube, das Leben kann so unfassbar kurz sein und so unerwartet ein Ende nehmen. Und da lohnt es sich, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen, die wichtigsten Entscheidungen zu treffen. Und die wichtigste ist natürlich die Beziehung mit Gott.
Luther übersetzt das, ist aber auch sehr schön. Es ist zwar wörtlicher, wie du Samuel jetzt vorgelesen hast, wie wir es in Elberfelder haben, die Tage zählen, aber Luther übersetzt auch sehr schön, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder weise werden. Und ich glaube, auch das gehört zu einem rechtschaffenen Leben, über das wir uns ja unterhalten, das Ende im Blick zu haben. Also Dankeschön, das ist ein ganz wichtiger Gedanke in den Versen hier. Wie sieht es bei den anderen aus? Was spricht euch besonders an? Was ist euch besonders wichtig? Oder gibt es vielleicht das, wo ihr sagt, das verwundert mich jetzt, das aus dem Mund des Mose zu hören?
Ich finde, also ich würde es ähnlich sehen wie Raphael, mir geht es auch so, aber ich würde den Vers 9 nehmen oder den zweiten Teil. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Gedanken oder wie ein Seufzer. Also das ist ja schon krass. Also es ist nicht mal ein Tag, es ist ein Gedanke. Wie schnell habe ich einen Gedanken und habe ihn dann nicht mehr? Und das, er bringt es hier ins Extreme, wie kurz es eigentlich ist, was wir haben, wenn wir nicht nach dem Gesetz Gottes wandeln.
Da haben wir die Verbindung wieder zu Psalm 119, was ja auch zum rechtschaffenen Leben gehört. Gerade weil es so kurz ist, muss ich schauen, womit fülle ich es. Handle ich nach dem Gesetz, werde ich ein wenigstens wirklich gesegnetes Leben haben. Shalom, werde ich Frieden haben in dieser Zeit.
Ich höre bei Mose noch so diese Sehnsucht hinaus, dass er den Leuten sagen will, ey, ihr habt so ein kurzes Leben, aber es gibt noch mehr. Das ist, ihr habt nur einen Gedanke hier auf Erden, ihr habt nur, wie kurz es auch sein mag, aber es gibt mehr irgendwie, weiß nicht, finde ich, spricht eine gewisse Sehnsucht auch heraus.
Der Gedanke fehlt hier gerade noch eigentlich. Ja? Er führt so hin, bewusst zu machen, dass das Leben hier so schnell vorbei sein kann. Hier würde gerade noch der Gedanke fehlen, dass es nach dem Tod weitergeht, wenn man das Leben hier richtig zugebracht hat. Also diese Sehnsucht nach dem Meer, das erkenne ich auch hier so zwischen den Zeilen. Habt ihr noch was zuzufügen?
Ich glaube, das kommt auch darauf an, in welcher Situation man gerade im Leben steckt. Wenn man gerade in einer sehr schwierigen Situation steckt, dann ist man ja froh, dass es schnell vergeht. Ja? Also das kann dann fast so ein bisschen so ein Ausblick sein, das Leben vergeht eh schnell. Gleichzeitig, wenn man in einer sehr guten Situation steckt, dass man dann, so wie ihr schon gesagt habt, dass man das sieht, dann, dass man wirklich das Beste auskostet, das Beste aus seinem Leben macht, weil es eben so kurz ist. Ja? Ich glaube, das spricht beide Gruppen an, ja? Egal von welcher Perspektive man kommt.
In Vers 10 lesen wir, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass gerade Mose das so sagt. Er ist 120 geworden. Er wurde mit 80 Jahren überhaupt erstmal berufen, nach Ägypten zurückzugehen und sein Volk zu befreien. Und jetzt hören wir dort mit 80 Jahren sein Leben vorbei. Bei ihm hat es jetzt richtig begonnen in der Zeit. Und wenn man dann hier auch hört, es heilt alles darüber, vorüber und es bleibt letztlich nichts zurück. Wenn ich mir sein Leben anschaue, ist es ja was ganz anderes. Wie bedeutsam ist sein Leben gewesen? Jahrhunderte, Jahrtausende später würden Menschen noch zurückschauen auf sein Leben und sich ein Vorbild in seinem Leben nehmen. Ich habe den Eindruck, dass uns der Psalm vielleicht auch das lehren möchte, dass manchmal Menschen, die eigentlich ein unheimlich wertvolles Leben leben, sich unterschätzen. So kommt mir das hier vor. Er hat recht mit dem, was er sagt, grundsätzlich. Aber auf ihn trifft es nicht zu, er unterschätzt sich. Das zeigt uns auch wieder den Wert eines Lebens, wenn es treu dem Gesetz Gottes gegenüber ist. Es ist auch ein nachhaltiges Leben, eines, dessen Wert über den Tod hinausgeht.
Wobei vielleicht ist es auch Demut. Also ich glaube, Mose war ein Mann, der demütig war und der hat gemerkt, okay, ohne Gottes Kraft schafft er sowieso nichts. Und all diesen Erfolg, den man vielleicht Mose ein Stück weit zuschreibt, ist ja eigentlich Gott zuzuschreiben. Und er durfte hier Gottes Volk einfach begleiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir vielleicht mit dieser ähnlichen Demut an unsere Arbeit herangehen und nicht denken, dass wir verantwortlich sind für all das, was irgendwo entsteht, sondern dass wir erkennen, es ist Gott, der im Hintergrund arbeitet und wir einfach als Werkzeuge hier arbeiten können.
Lasst uns den Vers 12 noch ein bisschen näher betrachten. Der ist ja jetzt auch von euren Rückmeldungen als so, vielleicht kann man sagen, zentralen Vers herausgestellt worden. Ich lese jetzt hier nach der Elberfelder. Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Mich würde interessieren, wie ihr das macht. Wie zählt ihr denn eure Tage? Oder warum heißt es hier wörtlich eben Tage zählen und nicht bedenken, dass man sterben muss, wie Luther übersetzt hat? Der Gedanke ist sicherlich richtig, aber so steht es nicht da. Es steht da, Tage zählen. Was glaubt ihr, was Mose damit sagen möchte? Und wie macht ihr das?
Vielleicht auch, dass die Zeit immer weiter fließt. Man kann sie nicht aufhalten. Und man zählt und dann zählt man wieder, merkt man, aha, es ist wieder ein Tag weniger, wieder ein Tag weniger. Und dass einem das auch ein bisschen lehrt, aha, es geht ja weiter. Ich kann es nicht stoppen, aber ich kann etwas machen, das zu nutzen, was ich habe.
Ich kann mich erinnern, ich habe einen TED-Talk angeschaut. Da hat ein Referent darüber gesprochen, dass viele Menschen die Schwierigkeit haben, dass sie immer Sachen vorschieben und oder nach hinten schieben, erst später erledigen wollen. Und er hat als Beispiel genommen, dass man so eine Seite ausdruckt, da sind dann ganz viele Kästchen drauf und ein Kästchen ist immer eine Woche. Und dann hast du also quasi ein ganzes Leben und du tust jede Woche abhaken. Und wenn du es dann visuell so vor dir hast, dann ist es erschreckend, wie viel Leben eigentlich schon abgehakt ist. Und das ist, wenn wir vom Besten ausgehen, dass wir ein gesundes, langes Leben führen. Und das Leben kann auch viel schneller schon zu Ende sein. Also ich muss gestehen, ich mache das jetzt nicht immer, aber immer wieder denke ich an diesen Talk, den ich gehört habe. Und das visuell sich einfach vorzustellen, da merkt man auch, wie schnell das Leben eigentlich vorbeigeht.
Also ich glaube, dass es Mose hier nicht um das Zählen der Tage geht. Das hätte ja keinen Sinn. Also mich erinnert es viel mehr an den lateinischen Ausspruch Carpe Diem, dass wir den Tag, den wir haben, eben pflücken sollen, dass wir ihn nützen sollen. Und ganz ehrlich, viel ist es ja tatsächlich nicht, was wir auf dieser Erde haben. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und im Rückblick ist das nicht viel. Und es ist schon mehr wie die Hälfte. Also wie Mose hier sagt, wir werden nicht 120 höchstwahrscheinlich und wenn es 70 und 80 sind, bin ich jetzt schon weit über die Hälfte drüber. Und wie viel mehr will er uns da eigentlich auf das aufmerksam machen? Die Tage sind wenig, die wir haben. Deswegen sollen wir sie sinnvoll nützen. Und das führt natürlich auch dahin, dass wenn wir reflektieren, dass wahrscheinlich auch Tage dabei waren, die wir nicht sinnvoll genützt haben. Wo es fast eine Schande ist, wenn man dran denkt, wie die Zeit da vergangen ist, ohne dass sie wir genützt haben. Und das soll uns motivieren, sie zu zählen, sie jetzt richtig einzusetzen. Und da will uns Gott wahrscheinlich einiges lehren damit.
Was ich spannend finde, ist der zweite Teil noch, dieses weise Herz erlangen. Für mich hat Weisheit... Also es steht hier nicht intelligentes Herz, es steht auch nicht ein schlaues Herz oder kluges Herz, es steht ein weises Herz. Das schließt viele Eigenschaften mit ein, das schließt kluge Entscheidungen, die aber auch mit der Erfahrung von mir oder von anderen herrühren. Also weise heißt nicht unbedingt, ich habe alles Schlechtes erfahren
und entscheide jetzt für die Zukunft dann anders, sondern ich kann auch andere anschauen, wie sie ihr Leben geführt haben und sehe, oh, ich will diese Entscheidung nicht treffen. Weisheit, das ist schon ein starker Begriff, der manchmal aber auch kryptisch wirkt.
Mir fällt auch noch vielleicht so eine biografische Randnotiz ein, wenn gerade Mose das so schreibt. Das hätte jeder schreiben können, zählt die Tage, ja. Achte darauf, sie weise zu nützen. Aber wenn Mose das gerade macht, ihm wurde ja schon gesagt, du wirst nicht mehr nach Kanaan rübergehen. Ihm wurde auch gesagt, es sind 40 Jahre Wüstenwanderung. Er konnte wirklich eine genaue Liste erstellen, wie lange es noch ist, bis er sterben würde. Und konnte dann sozusagen jeden Tag abhaken, zählen, weil er wusste, wenn es soweit ist, es nach Kanaan rübergeht, werde ich den Staffelstab an meinen Nachfolger Josua übergeben. Aber für mich ist ein Exodus, ja, dann ist Ende. Und vielleicht hat ihm das auch nochmal ganz besonders bewusst gemacht, dass es einfach für jeden irgendwann Schluss ist. Egal, wie das Leben vorher läuft. Und so hat er diese 40 Jahre ja dann für sich auch zählen müssen. Wir haben also jetzt einmal schon Psalm 119 festhalten können. Es geht um die Gerechtigkeit und den Frieden aus dem Gesetz Gottes. Das gehört zu einem rechtschaffenen Leben. Wir hören jetzt hier, dass es darum geht, auch auf das Ende zu schauen und die Zeit gut zu nutzen, weise werden durch die richtige Perspektive. Gehen wir jetzt zum nächsten Tag in der Lektion. Das wäre da der Dienstag. Gottes Prüfung heißt es da. Und da werden zwei Psalmen einander gegenübergestellt, aus denen wir wieder etwas lernen sollen. Da würde ich jetzt, Rebecca, dich bitten, dass du Psalm 81, Verse 8 und 9 liest. Psalm 81, Verse 8 und 9. Und Raphael, wenn du Psalm 95, Verse 7 bis 11 lesen würdest. Achtet bitte mal darauf, wer hier wen prüft. Darüber reden wir dann, ja? Bitte, Rebecca.
Als du mich in der Not anriefst, half ich dir heraus und antwortete dir aus der Wetterwolke und prüfte dich am Haderwasser. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, du sollst mich hören.
Dankeschön. Jetzt Raphael, Psalm 95.
Das waren die Verse 7 bis 11, gell?
Genau.
Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel von diesem Geschlecht, und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Mhm.
Wer prüft wen? Beides bezieht sich auf die gleiche Zeit. Es geht um die Wüstenwanderung und wie Israel mit Gott oder Gott mit Israel umgeht. Wer prüft hier wen?
Also bei mir sind es die Israeliten oder die Väter, die Gott auf die Probe stellen.
Bei mir ist es Gott, wo es heißt, prüft dich am Haderwasser, ich denke zumindest. Ja.
Und wer spricht jeweils? Bei dir, Rebecca, im Psalm 81.
Ich vermute, das ist Gott, weil das heißt ja im Vers 8 am Anfang, als du mich in der Not anriefst, half ich dir heraus. Denke ich mal. Ja.
Psalm 95.
Und antwortet dir aus der Wetterwolke. Das muss Gott sein.
Und Psalm 95?
Ich hätte jetzt gesagt, das sind die, das Volk, das hier auch singt. Und sie sagen, also sie kommen immer wieder in Vers 6, kommt, lasst uns anbeten. Vers 1 kommt, lasst uns den Herrn zujubeln.
Und dann hören wir auch in Vers 7, ja, er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide. Und dann kommt diese Ratio, ja, die Begründung, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie es geschah in Meriba und so weiter. Dort haben wir dann wieder über Gott, der redet. Also haben wir letztlich in den Kerngedanken, um die es geht, wer prüft wen, haben wir zweimal Gott. Einmal die Perspektive offenbar des Volkes, sie fühlen sich auf die Probe gestellt, weil sie dursten und sie warten auf das Wasser. Und dann aber auch Gott, der sie auf die Probe gestellt fühlt, weil er sagt, was beschweren die sich ständig, statt ein bisschen Geduld zu haben. Was können wir aus diesen Perspektiven, aus diesen Erfahrungen lernen? Gerade im Blick auf ein rechtschaffenes Leben, ist das Generalthema. Was lernen wir aus diesen Versen über ein rechtschaffenes Leben?
Also wenn es darum geht, dass Gott den Menschen prüft, dann geht es auf jeden Fall darum zu schauen, ob das Leben echt ist. Ob sie wirklich authentisch, ob sie das jetzt auch durchhalten können oder ob sie nur reden. Und dann in der Tat dann ganz anders handeln und keine Geduld aufbringen oder auch keinen Glauben und kein Vertrauen, dass er ihnen das Wasser ja geben wird. Ja.
also in schwierigen Situationen, noch einfach mal aushalten und nicht gleich beschweren?
Es gibt manche Situationen, wo ich mir die Nöte und Bedrängnisse selber eingebrockt habe und Gott aber brauche, der mich dann wieder rausholt. Also sie haben ihre Herzen verhärtet im Psalm 95 und haben dann, ja, unnötig viel Stress gehabt, den sie eigentlich nicht hätten brauchen.
Für mich kommt auch hier das weise Herz. Sie reflektieren über die Zeit, merken, also im Psalm 95, was da schiefgelaufen ist. Und sie versuchen ja jetzt zu ermutigen, verstockt euer Herz nicht, schaut, dass das nicht nochmal passiert. Und ich glaube, das gehört auch zum Leben dazu. Wir sündigen, wir machen Fehler, man fällt. Aber man kann ja auch daraus lernen. Man kann zurückblicken und sagen, okay, das möchte ich nicht mehr so machen. Ich möchte wirklich auf Gott hören, ich möchte mit Gott gehen. Und ich glaube, das macht dann ein rechtschaffendes Leben aus. Nicht, dass du ohne Sünde lebst, sondern dass, wenn du sündigst, du wieder auf Gott zugehst und sagst, bitte nimm mich wieder in deine Hand, ich brauche dich.
Und das kannst du jetzt, das kannst du heute, das ist das Spannende im Vers 95, im Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Dieses heute, das wird auch nochmal im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Also du hast jederzeit diese Chance.
Es geht nicht um das Gestern, was da gewesen ist. Das liegt zurück, das kann man nicht mehr ändern. Ob es gut oder böse war, es ist vorbei. Aber heute kann ich was tun. Übermorgen kann ich mir Gedanken machen, kann Pläne fassen, keine Ahnung, ob sie dann wahr werden. Aber heute kann ich Entscheidungen treffen und entsprechend handeln. Und das nehme ich hier auch als Lehre so raus. Wir haben in den Psalmen ja häufiger die Erfahrungen Israels verarbeitet. Und ich empfinde diese Psalmen immer als so eine Art erhobener Zeigefinger, im besten Sinne. Jetzt sei vorsichtig, dass du nicht das Gleiche tust. Mach's besser als sie. Und wenn ich mir das hier anschaue, Vers 10, 40 Jahre lang ekelt sich Gott, heißt es hier. Was für ein starker Ausdruck. Er empfindet Ekel vor diesem Geschlecht. Die Kinder führt er rein dann nach Kanaan. Und die ersten beiden Generationen hören wir dann im Richterbuch, da ist es auch gut verlaufen. Aber diese Generation hier sind alle aufgerieben worden in der Wüste. Offenbar auch bis zu den Letzten, die dann schon vor der Grenze zu Kanaan, am Jordan dann zuletzt noch gestorben sind, waren bis zuletzt offenbar unbelehrbar. Man hat sich geekelt vor ihnen. Und das soll bei uns nicht so sein. Also ein rechtschaffener Mensch, das denke ich, können wir hier so auch entnehmen, ist jemand, der nicht gleich meckert, der nicht gleich aufgibt, der Gott nicht immer wieder herausfordert und sagt, ja Gott, wo bist du denn? Warum kümmerst du dich nicht? Sondern sich fest darauf vertraut, verlässt, dass Gott sich um ihn kümmert zur richtigen Zeit.
Ich sehe noch einen Gedanken hier mit drin, dass wir manchmal auch in der Position Gottes sind, wo es von unserer Seite her gerechte Urteile braucht. Und ich glaube, auch das gehört zu einem rechtschaffenden Leben. Ich habe zum Beispiel den Raphael da vor mir, der ist ja auch als Prediger ein Hirte für die ganze Gemeinde da unten. Ich zum Beispiel im Heim für meine Schüler, was wird da gestritten, was führt die oft im Leben auf? Und dann muss ich sagen, ich brauche auch Gottes Weisheit da, dass ich zu Urteilen komme und dass ich den jungen Leuten helfe, den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, das gehört auch zum rechtschaffenden Leben dazu, dass ich selbst ein gerechtes und treues Urteil für andere fällen kann, das dann ihnen wieder hilft, diesen richtigen Weg zu beschreiten.
Eines, was wir uns hier auch zu diesen beiden Psalmen noch ansehen könnten, wäre die Frage, warum kam es denn dazu? Die eine Generation, die Wunder in Ägypten noch erlebt hat, versagt dermaßen, nur zwei Personen schaffen es über den Jordan. Von 600.000 alleine Männern, die ausgezogen sind, plus Frauen und Kinder. Von deren der nächsten Generation schaffen es dann viele, die waren offenbar anders. Sie sind anders aufgewachsen, haben es anders gelernt. Mich würde interessieren, was können wir denn tun? Du hast es gerade angesprochen, als Heimleiter zum Beispiel, ja, oder als Prediger, als Lehrer. Egal, wo wir Einfluss haben, über andere Menschen. Was können wir tun, damit sie eher Gottes Wort annehmen, sich an die Gebote halten, ein rechtschaffenes Leben führen? Oder müssen wir einfach hinnehmen, dass der eine halt so ist und der andere tickt wieder anders?
Also ich finde es schon herausfordernd, weil ich sage jetzt, in meiner Position als Pastor bin ich auch ein Stück weit ein Vorbild. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Schlüssel, Vorbild zu sein. Aber ich merke in meinem eigenen Leben, dass ich nicht immer Vorbild sein kann. Ich gebe mein Bestes. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserer Gemeinde authentisch sind. Dass wir also nicht etwas vorheucheln, dass wir ehrlich sind, aber dass wir auch vorleben, was es bedeutet, in Beziehung mit Gott zu leben. Und ich glaube, wenn man solche Vorbilder hat, dann sieht man auch die Früchte des Glaubens, also diese Zufriedenheit, diesen Glück, den man auch erlebt. Und dann sind Leute vielleicht eher hingezogen, zuzuhören und auf das Rad einzugehen. Aber es bedeutet für mich jetzt, also was ich machen kann, ich muss auch selber schauen, dass meine Beziehung wirklich mit Gott passt, dass ich auch wirklich als Vorbild leben kann.
Also ein authentisches Vorbild sein, ja?
Mhm. Und ich glaube, das Zweite ist auch, dass wir ein Bild über Gott malen. Ich glaube eben, die zweite Generation, die in der Wüste aufgewachsen ist, die haben ja viel von Gott gehört, dass die erste Generation vielleicht nicht so viel gehört hat. Die hatten die Stiftshütte. Also da, die haben ein ganz anderes Bild von Gott bekommen. Und ich glaube, das war dann auch attraktiv für sie auf eine Art, um ihnen zu gehorchen. Ja.
Ich erlebe es immer wieder im Heim, dass Leute wirklich in Krisen sind. Die sind manchmal selbst herbeigeführt, weil sie nicht gelernt haben vor Prüfungen und was auch immer. Und was immer sehr dankbar von Leuten angenommen wird, selbst von denen, die mit Glauben nicht so viel am Hut haben, wenn man sich Zeit nimmt, mit ihnen kurz zu reden und dann aber auch mit ihnen zu beten. Da haben ja fast jeder noch nachher Danke gesagt und das hat jetzt geholfen. Also sich wirklich Zeit nehmen, kurz zu reden und dann mit den Leuten zu beten, das ist etwas, was den Leuten in der Not wirklich hilft. Da habe ich schöne Erfahrungen schon vielfach damit gemacht.
Was auch wieder in den Bereich des authentischen christlichen Vorbilds hineinfallen würde, ja, ist wirklich zu leben und nicht nur zu reden, was man an Überzeugungen hat. Die Generation, die reinkam nach Kanaan, das waren ja die ganzen jungen Leute, die unter 20 Jahre waren. 20 und älter, die wurden ja alle in der Wüste getötet. Da überlege ich, ob nicht vielleicht auch einfach das Alter noch eine gewisse Rolle spielt. Menschen, die jünger sind, sind prägsamer. Wenn jemand, wie das dort war bei der Wüstengeneration, einfach erzogen wurde schon im Glauben. Die haben die Wolken und die Feuersäule einfach tags und nachts gesehen. Die haben gesehen, wie Wasser aus dem Felsen raussprudelt und haben dort das Wasser vielleicht für die Eltern geholt. Die haben das Manna morgens aufgesammelt, die Kids draußen. Das heißt, sie sind aufgewachsen mit diesen Wundern und mit diesem Gott, der sich um sie kümmert. Und da überlege ich, ob das nicht einfach auch viel dazu beigetragen hat und für uns auch eine Lehre sein kann, dass wir einfach bei Zeiten beginnen müssen. Schon bei den Kleineren, was wir ja auch hier tun, deshalb sind wir ja auch Schule, die jungen Menschen zu erreichen, wo sie noch viel offener sind. Noch nicht so von Vorurteilen und falschen Ideen behaftet wie vielleicht ältere Menschen. Wir haben ja noch einiges in der Lektion von dieser Woche und wir haben nicht mehr viel Zeit. Gehen wir noch zu einem weiteren Psalm. Gehen wir zu Psalm 141, die Verse 1 bis 5. Da haben wir ein ganz besonderes Gebet vor uns. Psalm 141, Verse 1 bis 5. Rebecca, würdest du es lesen?
Mhm. Ein Psalm Davids. Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir. Vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Neige mein Herz nicht zum Bösen, gottlos zu leben mit den Übeltätern. Ich mag nicht essen von ihren leckeren Speisen. Der Gerechte schlage mich freundlich und weise mich zurecht. Das wird mir wohltun, wie Balsam auf dem Haupte. Mein Haupt wird sich dagegen nicht wehren. Doch ich bete stets, dass jene mir nicht Schaden tun.
Dankeschön. Da können wir mal einmal mehr einen tiefen Blick in das Seelenleben Davids tun. Und ich denke, das ist durchaus ein authentisches Gebet gewesen, also nicht nur etwas poetisch formuliert, sondern ich glaube, dass David das wirklich genauso auch mal gesprochen hat. Wir sehen also, wie hat er empfunden, wie ist er da mit Gott umgegangen und mit seiner Umwelt, in der er hier lebte. Mich würde interessieren, welche Schwerpunkte ihr besonders erkennt. Welche Schwerpunkte setzt David hier in seinem Gebet?
Es hat viel von Heiligtumssprache irgendwie. Für ihn ist das Heiligtum irgendwie relevant, so scheint es. Er benutzt die Begriffe Räucheropfer, Morgen, Abendopfer. Ja, irgendwie scheint es, dass er mit diesem Sinnbild, was Gott instruiert hat, dass er damit etwas persönlich verbindet. Das finde ich sehr spannend. Und das ist ja auch dieser Ort, wo Sühnung passiert. Es ist ein Ort des Gedenkens an die Vergangenheit. Es ist jetzt ein Ort, wo ich Zugang habe zu Gott. Und es ist gleichzeitig auch eine Zukunftsbeschreibung, auch wenn wir die messianischen Weissagungen haben, was in der Zukunft passieren wird, wie Gott sein Volk erlösen wird. Und ich finde das eindrucksvoll, wenn er diese Sprache verwendet.
In einer Zeit, in der es diesen pompösen, salomonischen Tempel noch nicht gab. Ja, wir haben noch die kleine Stiftshütte, noch nicht den gigantischen Tempel.
Für mich wird auch das Verständnis klar von David. Er merkt, er schafft das nicht alleine. Also es sind alles Bitten, wo er fragt, dass Gott jetzt hier eingreift, dass Gott ihn schützt. Also da werden die verschiedenen Beispiele genannt, aber ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, alleine den Kampf gegen die Sünde können wir nicht besiegen.
Mhm. Jacke?
Ja, ich habe das auch recht schön gefunden. Also in der Lutherbibel steht als Überschrift Bitte um Bewahrung. Wenn ich an das denke, denke ich ja sofort, dass mir halt nichts passiert von außen. Ne? Und dann fängt er aber hier an und sagt, bitte behüte meinen Mund, bewahre meine Lippen. Und dann Vers 4 sogar das Herz. Ja? Also wirklich der Kern von uns eigentlich, dass er da schon versteht. Und das wird schon auch mit einem rechtschaffenen Leben so sein, dass wir verstehen, selbst was aus uns rauskommt, kann eine Gefahr für uns und für andere sein. Und da brauchen wir einfach Gottes Leitung, Gottes Weisheit und Führung auch. Ja.
Also ein wichtiges Thema. Das erinnert ein bisschen an die Sprüche. Da haben wir das ja auch immer wieder. Dass Glück oder Unglück in der Gewalt der Zunge stehen. Oder wenn ich an Jakobusbrief denke, wo er das auch nochmal ganz deutlich macht. Und David jetzt hier auch. Dann kommt dann Vers 5 noch auf den Gerechten zu sprechen, der ihn schlagen darf. Könnt ihr mir da helfen? Was wird das wohl bedeuten? Der Gerechte schlage mich. Um was geht's hier? Der Schlag des Gerechten ist Öl für das Haupt. Klären wir das noch und dann müssen wir zum Ende kommen.
Ich glaube, dass es hier um Zurechtweisung geht. Und es ist eine schöne Empfehlung, weil Zurechtweisung anzunehmen ist etwas, was nicht leicht ist. Und wenn wir uns ehrlich sind, dann sagen wir eher, Gott reicht, du mich zurechtweisen. Aber wenn es ein anderer tut, tut es oft weh. Und das dann anzunehmen, und er beschreibt hier, das ist sogar Gnade. Also das soll uns ein bisschen demütiger machen und ruhig mal auf einen Menschen auch hören, wenn er einem ein ehrliches Kritikwort sagt.
Und das ist doch ein netter Gedanke, oder? David, immerhin der erste Großkönig Israels, wir wissen nicht genau, wann er den Psalm geschrieben hat, aber ich glaube, dass er schon König war. Ist nur eine persönliche Glaubenshaltung jetzt, mag vielleicht nicht so gewesen sein, aber da wird es schwer gewesen sein für andere, ihm zu sagen, lieber David, was du da tust, ist nicht in Ordnung. Nathan macht das dann auch mal, ja, aber der war auch Prophet. Samuel lebt schon lange nicht mehr. Es war bestimmt für viele nicht einfach, ihm zu sagen, was er auch Falsches macht. Aber hier sagt er, es ist Öl für sein Haupt. Und gerade, dass es ein Mensch ist und jetzt nicht Gott übernatürlich in der Erscheinung, wo man nicht anders kann, also sagen, ja, ich demütige mich vor dir, ich glaube, das ist auch eine Herausforderung oft, weil was hat der mir schon zu sagen? Gerade wenn man eine einflussreiche Stellung hat. Und das finde ich hier so bemerkenswert, dass er den Gerechten anspricht, der Mensch, der kommt und mir etwas sagt. Ich wünsche uns allen, dass wir das in unserem Leben so auch schaffen. Dass wenn jemand herkommt und der uns einen Schlag versetzt, der uns sagt, lieber Raphael, so geht's nicht, Samuel, das müsstest du anders machen, dass wir einfach für uns auch diese Demut besitzen, egal wie sehr uns Gott vielleicht irgendwo schon geehrt hat und Einfluss gegeben hat, die Demut uns belehren zu lassen. Machen wir eine kurze Zusammenfassung. Als Abschlussrunde, was lernt ihr über ein rechtschaffenes Leben? Was gehört da dazu? Kurze Sammlung, Raphael.
Also das ist nur ein Gedanke, aber die Beständigkeit, ständig mit Gott gehen.
Ja.
Sich etwas sagen lassen von den anderen.
Ja, demütig Tadel annehmen.
Mhm. Im Frieden zu leben, zufrieden zu leben.
Richtig, Friede und Zufriedenheit.
Dass es auch um Weisheit geht.
Ja. Das sind nur einige von den Aspekten. Wir könnten das ja noch viel weiter ausführen, das Thema. Aber wir haben ja noch einige Wochen in dem Quartal, wo wir uns noch mit anderen Psalmen beschäftigen und noch mehr auch über ein rechtschaffenes Leben hören werden. Liebe Zuschauer, vielleicht ist euch auch noch was aufgefallen, was wir jetzt hier komplett übersehen haben, wo ihr sagt, das ist noch ganz wichtig für eine rechtschaffene Lebensweise. Gerne dürft ihr das in die Kommentarzeile hineinschreiben oder auch die eine oder andere Frage und soweit es uns möglich ist, wo wir uns gerne bemühen, es auch zu beantworten. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Zum Abschluss wollen wir miteinander beten. Helmut, ich würde dich bitten, ja?
Guter Gott im Himmel, wir wollen von Herzen Danke sagen jetzt für diesen Austausch. Danke, dass wir erfahren durften, was es nun ein Stück weit mehr heißt, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Und danke, dass du uns in der Praxis da noch viel Gnade gibst, das auch in der rechten Weise zu erkennen, damit wir für andere ein Vorbild sind, dass Leute auch durch unser Leben dich erfahren können. Habe jetzt Dank dafür. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!